Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Abisko, Sarek, Patjelanta, die hohe Küste, Modus, aber auch Gotland, die Stockholmer Schären, Bohuslän, im Süden auf Öland. Sie war gefühlt schon irgendwie überall in Schweden unterwegs. Süden, im Norden, im Westen, im Osten, an der Küste, im hohen Gebirge. Sonja Klimich ist eine Weitwanderin und sie ist eben auch eine Vielwanderin. Und ja, sie war schon ein paar Mal hier, zweimal hier im Podcast. Und jetzt ist sie zum dritten Mal hier und wir sprechen wieder übers Wandern. Aber diesmal aus einem ganz besonderen Anlass, denn Sonja Klimich hat ein Buch geschrieben. Und über dieses Buch, da soll es heute gehen. Aber zunächst mal begrüße ich dich, Sonja. Schön, dass du da bist. Hey, ok, willkommen.
Hey, Jo, wie schön, dass wir noch eine Podcast-Folge zusammen machen.
Ja, Sonja, Schweden ist ein Paradies für Wanderer, sowohl für Weitwanderer als auch für jene, die vielleicht nur so eine entspannte Tageswanderung suchen. Schweden bietet majestätisches Fjell, aber auch tiefe Wälder, felsige Küstenstrecken, weite Moore. Und da ist ja schon die Frage, wo anfangen, wo die passende Wanderstrecke finden. Man steht da vielleicht so ein bisschen ratlos da und denkt, okay, ich will irgendwo ins Fjell, aber wohin denn überhaupt ins Fjell? Und da passt, glaube ich, dein neues Buch wunderbar hinein, denn dieses Buch kann so eine erste grobe Orientierung bieten, wo man vielleicht hin möchte. Es heißt Schweden, 30 Wanderungen, die man einmal im Leben gemacht haben muss. Und es erschien jetzt gerade eben im Droste Verlag. Und der Untertitel sagt auch, vom Fjell bis zu den Küsten Ölands. Es ist also wirklich alles dabei. Aber nur 30 Wanderungen. Jetzt ist aber Schweden ein riesiges Land und gefühlt kann man an jeder Ecke eigentlich loswandern und es ist fast überall irgendwie auch sehr, sehr schön. Ich frage mich da, wie hast du eigentlich diese 30 Wanderungen irgendwie eingegrenzt und dich dann entschieden, okay, die 30, die nehme ich auf?
Ja, das ist tatsächlich die Preisfrage bei diesem Buch gewesen, weil ich stand ungefähr so da, wie du es eben gesagt hattest, okay. Ich wähle jetzt 30 Wanderungen aus, wenn es gut läuft. Die 30, die ich am schönsten finde, die man am schönsten wandern kann, wo man die besten Erlebnisse hat. Und das war natürlich überhaupt gar nicht einfach. Und ja, ich bin so vorgegangen, dass ich erstmal ein Brainstorming gemacht habe, weil ich kenne auch einfach sehr, sehr viele Gegenden in Schweden schon von früheren Wandertouren. Und so bin ich daran gegangen und habe erstmal alles aufgeschrieben, was mir einfiel, was unbedingt mit dabei sein muss. Da kamen dann natürlich erstmal so die Klassiker wie Kungsleden und Padjelanta-Läden und ja noch viele andere von den Fjellwanderungen, die ich bereits kenne. Und dann habe ich mir überlegt, welche Gegenden kenne ich noch? Ja, Höger Küsten kenne ich ganz gut, da habe ich ja auch das kleine Büchlein im Konrad Stein Verlag schon drüber geschrieben. Okay, muss auf jeden Fall auch mit rein. Und dann im Süden, da hatte ich dann auch gleich 1000 Ideen im Kopf, die ich erstmal sortieren musste, weil da kenne ich ganz viel auch noch von früher, wo ich aber sehr lange nicht war. Und dann musste ich das ja immer wieder ein bisschen sortieren und verändern, dann kamen mir noch neue Ideen, was unbedingt dazu muss. Und dann war ich in Schweden unterwegs und bin wieder auf ganz andere Sachen aufmerksam geworden, die dann noch dazu kamen. Und so war das eigentlich so ein Prozess, der so, dass sich nach und nach so eine Liste entwickelt hat. Das kommt noch mit rein. Nee, jetzt habe ich genug Wanderungen an der Küste, jetzt brauche ich noch mal dringend was mit Wald. Dann wollte ich unbedingt noch was mit Wald. Genau, und zum Schluss war es mir sehr wichtig, zum Beispiel den Bergslagsläden noch mit reinzunehmen, um so diese kulturhistorische Geschichte Schwedens, also darüber hast du ja auch in den letzten Podcast-Folgen teilweise berichtet, aus der Großmachtszeit und so dort nochmal anzuknüpfen und so diese historischen Punkte mit Wanderungen zu verknüpfen.
Mhm. Also es wird schon deutlich, du willst in deinem Buch ja auch die ganze Vielfalt Schwedens, also die Landschaften, die unterschiedlichen Landschaften in Schweden abdecken. Und daher müssen ja auch dann irgendwie, es müssen schwere Wanderungen dabei sein, es müssen aber auch leichte Wanderungen dabei sein. Es müssen welche im Norden, in welchem Süden, welche im Fjell, welche an der Küste. Dadurch sind ja sicherlich auch viele rausgeflogen, die du wahrscheinlich gerne dabei gehabt hättest. Zum Beispiel, du bist das Blå Bandet gewandert. Das ist ein sehr, sehr langer, ja kein Wanderweg, aber eben so eine Wanderherausforderung, sage ich mal, durch das komplette Fjell. Das heißt, du kennst das Fjell ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass du da ganz viele Ideen hattest wahrscheinlich, was man im Fjell noch alles wandern könnte oder wo man noch wandern könnte. War es dann manchmal schwer zu sagen, nee, aber jetzt nehme ich doch irgendwie vielleicht den erstmal unspektakulär anmutenden Wald irgendwo in Südschweden und schmeißt dafür eine spektakuläre Wanderung im Fjell raus.
Ja, das war auf jeden Fall für mich total schwer. Also das kam ja auch schon in den letzten Folgen so rüber, in denen ich dabei war. Ich liebe einfach das Fjell und diese langen Touren, die man dort machen kann. Und dann fiel es mir schon schwer zu sagen, ja genau, irgendwelche schönen Fjellwanderungen. Ich habe jetzt schon so viel im Fjell und auch in der Ecke jetzt schon einige Wanderungen. Da kann ich jetzt nicht noch was dazu packen, weil eine meiner Aufgaben war halt, das war eine Vorgabe des Verlages, eben ganz Schweden abzudecken, also vom Norden bis in den Süden und eben auch markierte Wanderwege zu nutzen. Also ich gehe auch selber oft unmarkiert irgendwo einfach durchs Fjell, durch die Landschaft. Aber in diesem Fall sollten es halt markierte Wanderwege sein, was natürlich auch absolut Sinn ergibt, weil in diesem Buch gibt es halt keine detaillierten Wegbeschreibungen, sondern es sollte so mehr das Gefühl, das man auf der Wanderung bekommt und so ein Eindruck der Wanderung entstehen und so ein paar Fakten und Geschichten drumherum erzählt werden. Und daher macht es absolut Sinn, eben nicht irgendwelche unmarkierten Wege zu nutzen, sondern eben sich auf die markierten Wanderungen zu konzentrieren. Und dadurch ergab sich auch schon so eine gewisse Struktur. Genau, und dann habe ich versucht, möglichst gut Schweden abzudecken, wobei ich liebe das Fjell, also hat der Norden einen Schwerpunkt. Und der Süden ist für mich, da ich in Kiel wohne, einfach relativ schnell erreichbar. Da ist es dann einfach logistisch für mich, einfach hinzukommen. Und das kann man auch so mal in einer kürzeren Zeit eben dort mit eine kleine Wanderung einschieben. Und deshalb sind da so ein bisschen die Schwerpunkte entstanden. Und leider, das ist die Kritik an mich selbst, in der Mitte so eine Lücke entstanden.
Also jemand, der Dalarna zum Beispiel liebt, der wird eher, ja, da wird es weniger zu finden geben. Du sagst es, Fjell, das Fjell ist natürlich auch das Spektakuläre, auch zum Wandern natürlich. Und Südschweden, da sind auch viele Wanderungen drin. In Südschweden natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche, sehr vielfältige, weil es hier wirklich Küste, Moor, Wälder, da gibt es sehr unterschiedliche Küsten. Also da gibt es ja auch große Vielfalt. Deswegen, glaube ich, ist es auch sehr nachvollziehbar. Und viele reisen ja auch eher erstmal in den Süden und wollen hier vielleicht loswandern. Und wenn du sagst, es müssen aber die müssen markiert sein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb dein geliebter Sarek wahrscheinlich rausgeflogen ist. Weil ich weiß, dass du ihn, hast du letztes Mal auch gesagt, den Sarek, den liebst du besonders.
Ja, genau. Der ist rausgeflogen direkt. Und mein allererster Gedanke war natürlich, ist auch ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite, je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto sinnvoller fand ich es eigentlich auch, es so zu machen. Weil ich glaube, das ist eine der ganz großen Stärken von dem Buch, dass eben ganz Schweden abgedeckt ist. Hier die Mitte ein bisschen dünner, aber halt ganz Schweden wird abgedeckt. Und man bekommt eben nicht nur die spektakulärsten Fjellwanderungen, sondern einfach einen Überblick über ganz Schweden. Und es ist ja auch so, ich liebe jetzt Fjellwanderungen, aber es gibt ja Menschen mit völlig anderen Bedürfnissen. Also es kann ja sein, dass Menschen gerne richtig tolle Naturwanderungen machen, aber dann doch lieber ein bisschen näher an der Zivilisation sind, weil sie auch mal irgendwo was essen gehen möchten oder weil sie ein bisschen bequemer leben möchten als jetzt mit ihrem Zelt und dem Rucksack auf dem Rücken oder so. Und dann ist es, finde ich, super gut, eben ganz Schweden zu haben und einfach die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten herausstellen zu können und eben auch hattest du eben auch schon ein bisschen angedeutet, aber ganz unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und ganz unterschiedliche, eben völlig unterschiedliche Typen von Wanderung auch. Also so Kungsläden oder die klassischen langen Fjellwanderungen sind ja einfach was komplett anderes als eine kürzere Wanderung oder selbst wenn es eine Mehrtageswanderung ist, in Skåne oder auf Öland oder Gotland.
An wen richtet sich dann das Buch? Du sagst es, das sind sehr, sehr unterschiedliche Typen von Wanderung. Eben auch diese mehrtägigen Kungsläden, wo man 30 Tage lang oder noch länger drauf wandern kann. Und da gibt es eben andere, kleinere Nationalparks, Tour de Mosse beispielsweise, wo man sagt, ein Tag, dann ist man oder hat man vieles gesehen, ein Tag genügt eigentlich. Aber ist es dann so, willst du dich mit dem Buch so an alle, die irgendwie gerne wandern, richten? Oder hast du da so einen bestimmten Idealtypus von Wanderer vor dir, als du das Buch geschrieben hattest?
Nein, eigentlich an alle, die gerne wandern. Also und die Wanderungen haben jetzt eine Länge von 5 Kilometer. Das ist die kürzeste Tour Trollskogen auf Öland. Und die längste Tour ist der Kungsleden mit seinen ungefähr 500 Kilometern. Und dazwischen ist auch fast jede Streckenlänge dabei. Also ich bin das eben nochmal durchgegangen. Da ich jetzt sehr gerne Mehrtageswanderungen mag, ist tatsächlich die Mehrzahl der Wanderungen dort jetzt als Mehrtageswanderungen beschrieben. Aber natürlich gerade Wanderungen weiter im Süden von Schweden oder so, die da jetzt als Mehrtageswanderung aufgenommen sind, da kann man natürlich auch einzelne Etappen gehen. Das ist ja oft gar kein Problem. Und dann findet man auch oft am Ende einen Bus oder einen Zug, der einen wieder zum Ausgangspunkt zurückbringt. Und genau, so ein bisschen ist die Idee schon tatsächlich, Touren ausgewählt zu haben, die hoffentlich für alle interessant sind, wo jeder was dabei findet. Genau, Fjell gehört für mich halt einfach dazu. Aber da habe ich eben auch versucht, eben gerade im Fjell gibt es nicht nur die klassischen Weitwanderungen, sondern da habe ich auch mehrere Wanderungen dazu gepackt, die man so als kurze Tages- oder Zweitageswanderung oder sowas machen kann. Also, dass man da schon möglichst tolles Fjell hat und dann aber auch nicht so eine ganz riesenlange Tour machen muss mit dem ganzen Gepäck, sondern in einer relativ kompakten, kurzen Tour halt möglichst viel Erlebnis hat.
Okay. Ja, die Kapitel, 30 Stück gibt es zu jeder Wanderung ein Kapitel, die sind immer gleich aufgebaut, die Wanderrouten werden beschrieben. Meistens sind das so 4 bis 5 Textseiten. Dann gibt es so kleine Infokästen oder auch so eine Rubrik. Das macht die Tour einzigartig, wo nochmal so 3 Punkte, wo du sagst, das ist wirklich das, was die Tour ganz besonders macht. Dann sind tolle Bilder dabei, ganz, ganz, ganz tolle Bilder, die alle von dir stammen. Und am Ende gibt es noch so eine Übersichtsseite, gut zu wissen. Da werden die Routen nach Schwierigkeit auch zum Beispiel eingestuft. Es wird beschrieben, wie lange sie sind, wie viele Höhenmeter und so weiter. Solche Fakten eben werden noch mitgeliefert. Jetzt hast du gesagt, Kungsleden, 30 Etappen und du hast irgendwie 4 oder 5 Textzeiten. Das klingt erstmal fast unmöglich, den Kungsleden auf so kurzem oder so wenig Raum zu beschreiben. Aber ich finde, das gelingt dir wirklich sehr, sehr gut, dass der Charakter einer Route sehr gut einfach transportiert wird und deutlich wird. Und man so ein Gefühl eben, wie du es auch sagtest, man bekommt so ein Gefühl für die Landschaft, für die Route, für den Wanderweg. Aber wie würdest du denn selber jetzt dein Buch so einsortieren? Ist es eher ein Ideengeber? Soll da Inspiration gefunden werden? Ist es doch ein Wanderführer? Oder ist es doch, weil es auch so schön und leicht geschrieben ist, ein Lesebuch eher, das man für die Couch daheim hat, um ein bisschen zu träumen von Schweden? Wo würdest du das Buch so einordnen?
Ich hoffe, es hat von allem was. Ich denke, die Hauptidee dahinter ist so der Ideeninspirationsgeber. Einfach, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn man jetzt einfach auf so eine Schwedenkarte guckt und sich denkt, ich will in Schweden wandern gehen, um Gottes Willen, wo kann ich anfangen? Dass man dann schon mal sehr viele, also ja quasi 30 Ideen bekommt, wo man auf jeden Fall herrliche Wanderungen machen kann. Dann habe ich aber auch gleichzeitig versucht, die Texte einerseits informativ, aber auf der anderen Seite auch so, ich sag mal, kurzweilig zu schreiben, dass man sie tatsächlich auch zu Hause lesen kann. Das ist halt der große Unterschied zu so einem typischen Wanderführer mit so detaillierten Wegbeschreibungen.
Genau, also man wird hier keine Textstellen finden, dann hier genau. Nach diesem zweiten Stein rechts abbiegen oder sowas. Das steht hier eben nicht drin, genau. Sondern es ist einfach, genau, es sind schöne Texte. Also man liest sie wirklich sehr, sehr gerne.
Genau, und das hat mir beim Schreiben einerseits sehr viel Spaß gemacht. Das lässt sich viel schöner insgesamt schreiben, als wenn man immer überlegen muss, ach ja, dann kam da ja der Wegweiser, genau, an dem Wegweiser rechts. Ah, und dann ging es nach 100 Metern wieder links ab, so. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl auch beim Schreiben. Und ich finde, ich konnte mich in die Wanderungen, auch Sachen, die vielleicht schon 1-2 Jahre her waren, dass ich dort war, wirklich gut wieder hineinversetzen, so beim Schreiben. Und ja, genau. Von daher hoffe ich, dass es auch ein bisschen Lesebuch ist, zumindest zusammen mit den Bildern, dass man sich wirklich einen Eindruck von der Wanderung verschaffen kann. Ich sag immer, wer in Schweden, gerade in Nordschweden, wandern will, benötigt sowieso Karten, so dass auch so ein, also ein detaillierter Wanderführer mit einer detaillierten Wegbeschreibung in der Regel nicht ausreichend ist, sondern auch dann sollte man eine topografische Karte haben. Und ich denke, dass man mit meinem Buch jetzt und einer Karte sich schon sehr gute Eindrücke von Wegen machen kann und sich dann hoffentlich gut entscheiden kann, ist das jetzt ein guter Weg für mich oder ja, klingt zwar irgendwie toll, aber ist nicht meine Wanderung. Ich brauche einen wilderen Weg, ich brauche eine längere Strecke, ich brauche eine kürzere Strecke, ich brauche mehr Vogelbeobachtung, ich brauche ein besseres Restaurant in der Nähe, ich brauche ein weicheres Bett oder ich will noch viel weiter wandern. Diese Tour reicht mir nicht.
Genau, also es ist auch gut zu wissen, wie du sagst, es sind keine Karten im Buch. Ich liebe Karten. Das ist vielleicht auch so mein ganz persönlicher Geschmack. Ich liebe so eine Übersichtskarte zu haben. Das findet man hier jetzt nicht. Du sagst selber, man braucht natürlich noch eine Karte, eine detaillierte Karte. Das glaube ich auch. Wenn du da selber in Schweden unterwegs bist, wo besorgst du dir deine Karten? Es gibt ja diese App Naturkartan. Es gibt natürlich ganz viele Karten, die man auch kaufen kann. Wie arbeitest du da? Arbeitest du noch mit der klassischen Faltkarte oder bist du dann nur noch auf Handy oder wo versorgst du dich mit Karten?
Das kommt auch wieder ganz auf die Wanderung drauf an. Also für die großen, langen Wanderungen im Fjell, gerade die über eine größere Strecke laufen, sind die klassischen Faltkarten einfach extrem praktisch, weil man nur mit denen den richtigen Überblick hat, wie es mit der nächsten Etappe oder so weitergeht. Kungsleden auf dem Handybildschirm ist extrem unkomfortabel. Entweder man erkennt nichts oder man muss 10.000 Mal scrollen, um irgendwie sich einen Überblick zu verschaffen und dann hat man schon wieder vergessen, wie der Anfang nochmal aussah. Also das funktioniert nicht. Für die großen Wege braucht man noch die typischen Faltkarten und die gibt's ja zum Beispiel von mehreren schwedischen Verlagen. Und ich habe ja das Glück, dass ich in Kiel wohne und ich kann die direkt bei mir nebenan in der Geobuchhandlung kaufen. Hier ein kurzer Werbeblock. Aber also ein wirklich toller Laden. Wer mal in Kiel ist und die Gelegenheit hat, sollte dort unbedingt hineinsehen, weil ein unglaublich großes Angebot an Karten, also für Skandinavien sowieso. Man braucht einfach nur dahin gehen und sagen, ich will Kungsleden und dann kriegt man 5-6 Kartenstapel nebeneinander gelegt und kann sich immer angucken, wie die Karten aussehen von den verschiedenen Verlagen. Gute Karten-App auf dem Handy kann natürlich außerdem auch Sinn machen, weil die einem natürlich genau den Punkt anzeigen kann, wo man ist. Also wenn man gerade so ein bisschen vergessen hat, auf seiner Papierkarte zu verfolgen, wo man lang geht, dann kann man da nochmal checken, ach, jetzt bin ich hier. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Die sollte man aber unbedingt gerade im Norden von Schweden offline heruntergeladen haben, weil da hat man dann doch sehr schnell kein Internet mehr. Und für kleinere Wanderungen oder genau, also viele unbekanntere Wanderungen, wo es vielleicht gar nicht so gute Papierkarten gibt oder auch kürzere Wanderungen, wo eine Papierkarte gar nicht so viel Sinn macht, ist Naturkartan echt super. Also weil Da findet man viele Informationen und gerade in Südschweden oder auch in der Mitte oder in der Nähe größerer Städte, wo man halt Handyempfang, also Empfang hat und einfach ganz normal Internet nutzen kann, ist das halt hervorragend. Da ist das oft die beste Möglichkeit für die Wanderung. Ja.
Setz dir auf jeden Fall auch einen Link in die Shownotes, dann kannst du da auch die App dir herunterladen. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Buch und zu dieser Gut-zu-wissen-Seite am Ende von jedem Kapitel. Dort hast du, das habe ich vorhin auch gesagt, die Wanderrouten immer so kategorisiert. Es gibt so drei Kategorien, Abenteuer, Natur und Schwierigkeit. Und immer gibt es eben maximal 5 Punkte, also 5 ist eben sehr abenteuerlich oder wunderbare, fantastische Natur oder eben sehr, sehr schwierig. Und das kann ich mir vorstellen beim Faktor Abenteuer oder auch Schwierigkeit, da ist es wahrscheinlich relativ leicht, irgendwie auch konkrete Kriterien zu finden, ja, wie man eben diese Route bewertet. Bei Natur finde ich das gar nicht so einfach, oder? Weil man vergleicht ja sehr, sehr unterschiedliche Natur. Man vergleicht den Wald, den Laubwald im Süden mit dem Kahlfjell im Norden oder die Küste mit einem Moor. Wie bist du da vorgegangen, bei diesem Faktor Natur das zu bewerten?
Ja, das war tatsächlich eine der ganz großen Herausforderungen, würde ich sagen. Also tatsächlich nicht nur bei der Natur, sondern auch bei Abenteuer und Schwierigkeit, weil es wäre jetzt auch langweilig, wenn alle Wanderungen südlich von Dorlana immer bei Schwierigkeit irgendwie 1 Stern haben. Das trifft es ja irgendwie auch nicht. Die lassen sich ja auch miteinander vergleichen und differenzieren. Und da muss man, glaube ich, sagen, dass man da einfach ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn man diese doch anspruchsvollen großen Wanderungen im Fjell 1:1 vergleichen will mit den Wanderungen ganz im Süden und dass man sich da so ein bisschen klar machen muss, dass es da schon irgendwie so einen Cut gibt, dass da eher die Wanderung im Norden im Fjell miteinander verglichen werden und dann die im Süden untereinander verglichen werden. Aber jetzt irgendwie Öland mit Kungsleden zu vergleichen oder mit der Besteigung vom Cap, das ist halt einfach so ein bisschen schwierig. Also da gerät man doch irgendwie an Grenzen, die man methodisch nicht mehr abbilden kann. Und deshalb ist das halt eher so ein bisschen, die Wanderungen im Süden werden so miteinander verglichen und die im Norden. Und dann ist es gut, wenn man sich irgendwie bewusst macht, dass da eine ganz schöne Lücke zwischen klafft. Aber die ist halt einfach naturräumlich bedingt. Und damit, da habe ich einfach keine bessere Methode oder kein besseres Vorgehen gefunden, als das so ein bisschen ja einfach voneinander zu trennen bei dem Vergleich. Und Natur hat immer sehr viele Sterne abbekommen, weil ich habe ja die Wanderung ungefähr ausgewählt, wo ich die Natur am spannendsten und eindrucksvollsten finde. Und von daher würde ich sagen, da war es gar nicht ganz so schwierig, weil obwohl die Natur natürlich extrem unterschiedlich ist, kann die natürlich auch sehr, sehr schön sein und da sehr eindrucksvoll und sehr besonders sein. Zum Beispiel ist natürlich die Natur im Fjell auf jeden Fall extrem eindrucksvoll und besonders. Aber das ist ja auf Öland eigentlich auch, nur halt ganz anders. Aber wer auf Öland schon mal irgendwie da zwischen Millionen von Orchideen stand und über einen diese riesigen Vogelschwärme hinwegfliegen, der wird bestimmt nicht sagen, die Natur ist hier doof. Ja. Also das fand ich, kann man, wenn man es, man darf es halt auch nicht direkt vergleichen, aber trotzdem, Natur hat überall gut bei mir abgeschnitten, aber so Schwierigkeit und Abenteuer war wirklich ein bisschen schwierig zu vergleichen. Man möchte ja nicht, dass Abenteuer immer nur einen Punkt hat, nur weil die Tour weiter im Süden liegt und da irgendwie eine Ortschaft oder eine Straße in der Nähe ist. Das fand ich auch nicht zutreffend.
Was mir wirklich gut gefallen hat, neben den grandiosen Fotos, die ich wirklich total toll finde und weil sie jetzt diesen Charakter oder die Landschaft so schön widerspiegeln, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass so deine Leidenschaft und die Liebe zur schwedischen Natur, die ist immer spürbar, ohne dass es aber kitschig wird. Das ist ja vielleicht manchmal auch so eine Gratwanderung, dass man dann nicht so in den Kitsch irgendwie oder in die Schwedenschwärmerei irgendwie so abdriftet. Und das finde ich, ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und gleichzeitig aber auch betonst du immer wieder, wie die Natur auch ja, wie fragil sie ist. Beispielsweise, dass irgendwo vielleicht auch zu viele Wanderer unterwegs sind. Das ist ein Kapitel über die Wanderung auf den Huerfe, das ist dieser so am südöstlichen Rand vom Sarek-Nationalpark, diese sehr berühmte Klippe oder die Klippe selber ist vielleicht gar nicht so berühmt, aber der Blick von dort in das Delta des Rappadalen, das ist ja wirklich so eines der Fotomotive überhaupt in Schweden. Und da schreibst du dann schon auch, okay, hier sind einfach ein bisschen zu viele unterwegs und die Vegetation, die leidet darunter, das fügst du durchaus auch ein, also auch so kleine kritische Momente, aber gleichzeitig lässt du dir sozusagen auch den Spaß da nicht dran verderben und sagst dann trotzdem, dieser Ausblick ins Rappadalen, der ist einfach einmalig. Ja, aber wie siehst du das ganz grundsätzlich, wenn du jetzt auch wandernd in Schweden unterwegs bist, ist die grandiose Natur da auch in Gefahr stellenweise oder an manchen Orten?
Ja, also man muss sagen, dass ich bin jetzt schon super lange im Fjell unterwegs, irgendwie schon seit ungefähr 15 Jahren. Und da merke ich doch, dass sich auch dort sehr, sehr viel verändert hat. Und gerade nochmal mit der Corona-Pandemie gab es auch da wirklich, ich meine, Schweden hatten es auch nicht leicht. Die sind da meistens auch zu Hause geblieben, weil sie auch nirgendwo hin durften, ja zeitweise, weil die Regeln in Schweden anders waren als anderswo. Und da merkt man halt schon, dass da nochmal ein enormer Anstieg stattgefunden hat. Und ja, mir tut das halt schon oft auch weh. Also da kommen wir wieder auf den Sarek zurück. Also die ersten Male, wo ich da war das wirklich, da sah man da nichts. Also da konnte man keine menschlichen Spuren, also für mich, außer natürlich wieder der samischen Kultur, aber die nimmt man nicht so aktiv wahr, wenn man nicht geschult ist, darauf zu achten, habe ich überhaupt nichts erkannt. Und jetzt gibt es so in den Haupttälern im Sarek echt so Pfade, die sind breiter als der Kungsleden. Und das ist schon sowas, was ich einfach wahrnehme. Und jeder hat ja natürlich auch das Recht, die Natur zu erleben. Aber trotzdem habe ich gerade so im Fjell ganz im Norden das Gefühl, dass da einfach schon auf den beliebtesten Routen sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind und einfach die arktische Natur ist so empfindlich und die Vegetationsperiode so kurz. Also wenn die letzten Wanderer einfach unterwegs sind, 3 Tage bevor der erste Schnee fällt, hat die Vegetation keine Chancen, sich zu regenerieren. Und das sieht man halt und gerade wenn man es vorher anders kannte oder einen besonderen Blick dafür hat, ich arbeite ja auch hier im Naturschutz, dann nimmt man das schon besonders wahr und das nimmt man dann schon auch als Störung wahr und stellt sich eben so Fragen, so ist das alles noch wirklich so naturverträglich, wobei man natürlich sagen muss, gerade die Fjellgebiete sind so unfassbar groß. Natürlich gibt es da genug Bereiche, wo kaum Menschen hinkommen. Gerade am Skirfe, da habe ich das halt so die ersten Mal, wo ich da war, so erlebt. Da habe ich da einen halben Tag gesessen und war da komplett alleine. Und dann gab es halt so Zeiten, wo wirklich, da war wirklich also eine Menschen, also wirklich eine Völkerwanderung hin. Also das war unfassbar. Also man kam auf diesem Weg nicht vor und zurück, weil überall waren Menschen und inzwischen gibt es auch nicht ein Trampelpfad, sondern an manchen Stellen 10 oder so. Und es ist einfach, genau, es hat sicher auch viel so mit sozialen Medien zu tun, weil was ich vorher noch nie gesehen hatte und mir auch niemals vorstellen könnte, waren Menschen, die sich da oben geschminkt haben auf dem Skirfe, um dann das perfekte Selfie mit der perfekten Aussicht zu machen. Da ist bei mir einfach so ein Punkt erreicht, wo ich so denke, okay, ist das noch so, wie es sein muss? Deshalb ist gerade bei dem Kapitel halt schon so ein paar kritische Worte, weil man da das halt so besonders deutlich merkt, wie viele Menschen dort unterwegs sind, wie der Natur das auch nicht wirklich immer gut bekommt. Aber natürlich verstehe ich das auch, weil es ist natürlich ein so unfassbar schöner Punkt, ein besonderer Anziehungspunkt und natürlich auch so eine absolut berühmte Aussicht. Das ist ja so ein bisschen das Sinnbild von der nordschwedischen Wildnis, vom Sarek, weil das unmittelbar an Nationalpark angrenzt. die in jedem Bilderbuch oder so von Schweden vorkommt. Und deshalb verstehe ich das natürlich, dass alle dahin wollen. Und deshalb fand ich, konnte ich die Wanderung auch nicht rauslassen, wollte aber zumindest diesen Appell einmal loswerden, so ein bisschen auch in dem Maße, wie es halt jeder, der dort unterwegs ist, machen kann, halt so ein bisschen auch auf die Natur zu achten, dass sie noch lange für alle erhalten bleibt, die nach uns kommen.
Eine andere Strecke, die auch sehr, sehr überlaufen ist, gerade im Sommer, ist auf dem Kungsleden von Abisko nach Nikkaluokta. Und da sind ja sehr, sehr viele unterwegs und viele denken sich, ja, wenn ich dann dort schon bin, dann mache ich noch den kurzen Abstecher auf den Kebnekaise, den höchsten Berg Schwedens. Das ist natürlich auch ein traumhaftes Ziel, tolle, fantastische Aussichten von oben und eben der höchste Gipfel. Das ist ja auch immer, wenn man sagt, man will die Rekorde haben, dann will man da eben auch hoch. Und dann denken sie so, ja, gehe ich eben mal schnell da hoch, aber dieses Mal schnell, das geht eben auch nicht. Und das ist mir bei diesem Kapitel über die Besteigung des Kebnekaise bei dir auch aufgefallen, dass da so diese, ja, diese warnenden Töne durchaus auch vorhanden sind, dass du sagst, das ist eine lange Wanderung, die ist auch kräfteraubend. Da gibt es wieder ganz steile Zwischenabstiege und Zwischenaufstiege und man muss den genau gleichen Weg auch wieder zurückgehen und der kann sich dann ganz schön lange ziehen, wenn man vielleicht mit den Kräften schon so ein bisschen am Ende ist. Wolltest du da schon auch so ein bisschen ja warnen? Oder ich finde es sehr ehrlich auf jeden Fall. Das ist keine Verklärung, sondern eben eine sehr ehrliche Beschreibung, auf was man sich einstellen muss.
Ja, im Prinzip wollte ich schon so ein bisschen warnen, also nicht so im Sinne von tut es nicht, sondern eher so im Sinne, dass alle wissen, worauf sie sich einlassen, also zumindest wenn sie vorher in meinem Buch gelesen haben, weil ich habe das schon so wahrgenommen, dass das eine sehr, sehr anstrengende Wanderung ist und ich bin eigentlich sehr fit und ich fand es schon an einigen Stellen wirklich grenzwertig, wo ich so merkte, okay, jetzt komme ich auch schon ein bisschen ans Ende meiner Kräfte und gleichzeitig ist man total durchgeschwitzt, man kommt immer höher und dann kommt diese eisige Luft, dieser eisige Wind, weil man plötzlich eben auf über 1000 Höhenmetern angekommen ist. Also das muss man schon sehr gut bedenken, wie viel Kraft das kostet, dass man da einfach wirklich gute Konditionen braucht, weil sonst quält man sich einfach nur hoch. Und auf dem Rückweg ist halt dann nochmal die Herausforderung, zumindest habe ich es so empfunden, dass diese lange Bergabstrecke wirklich extrem in die Knie geht. Mhm. Und deshalb wollte ich das schon ganz deutlich machen, dass das eben keine Wanderung ist, auch nicht wie wenn man auf dem Kungsleden war oder so und diese Streckenwanderung schon gut meistert, dass man sich dann sagt, ach, ist ja dasselbe, nur mit ein paar Höhenmetern. Es sind halt doch ein paar mehr Höhenmeter und es geht also wirklich an die Substanz. Und ich war dann danach kurz noch 1-2 Tage an der Fjällstation unten und habe dort auch relativ viele Menschen getroffen, die gesagt haben, sie mussten zwischendrin abbrechen, weil sie es einfach konditionell nicht geschafft haben. Und deshalb habe ich so ein bisschen in meinem Buch sozusagen als Alternativwanderung, wem der Cap zu anspruchsvoll ist, schlage ich so ein bisschen die Wanderung ins Tafalavagi vor, die so ein bisschen sozusagen von unten kann man dann auf den Gipfel vom Cap hochgucken. Bei gutem Wetter sieht man da auch die Punkte, die Wanderer, die auf den Gipfel und auf diese kleine Eiskappe steigen. Und das finde ich zum Beispiel eine unfassbar schöne, eindrucksvolle Wanderung. Die ist auch gar nicht so ohne. Da kommen auch schon ein paar Höhenmeter zusammen. Und bevor man sich irgendwas zumutet, was einem eigentlich zu viel ist, war so meine Idee, darauf halt wirklich einmal besonders hinzuweisen und so ein bisschen eine Alternative auch anzubieten.
Okay, jetzt haben wir schon über ein paar Routen gesprochen. 30 waren es dann am Schluss. Kannst du eine herausgreifen, die dich so aus rein landschaftlicher Sicht am meisten begeistert hat?
Oh, das ist jetzt natürlich echt schwierig, weil ich die Fjellwanderung, die finde ich halt alle super schön. Andererseits viele andere Wanderungen auch. Ah, das ist wirklich super schwierig, da eine Wanderung rauszugreifen. Ich glaube, das kriege ich jetzt in diesem Fall nicht hin.
Okay, voll in Ordnung. Vielleicht, ich frage mal anders, gab es vielleicht auch eine, die dich besonders positiv überrascht hat, wo du vielleicht nur mit geringen Erwartungen reingegangen bist und danach ganz, ganz positiv herausgegangen bist?
Also da gab es auf jeden Fall mehrere und das betrifft gerade so die Wanderung eher weiter im Süden. weil ich da eher so mit der Erwartung hingegangen bin bei manchen, so, na ja, das wird bestimmt ganz nett, aber so richtig der Bringer oder meine Wanderung wird sicher nicht. Und dann war ich doch bei, also im Prinzip allen, die jetzt auch im Buch sind, also bei sehr vielen Wanderungen positiv überrascht. Also wo ich total vom Hocker war, war im Prinzip der Archipelago Trail, also das Stockholmer Archipel, weil das war einfach, also das ist einfach so schön. Also und es ist halt direkt in der Nähe der Großstadt und es sind einfach nur kleine Inseln, wo man auch auf einigen relativ schnell rum ist. Aber es ist trotzdem unfassbar schön. Das muss man halt einfach sagen. Das ist so beeindruckend. Und da sind im Sommer viele Leute, gerade da, wo man schön baden kann. Aber ein paar Meter weiter ist man dann ganz alleine. Und man hat wirklich traumhafte Spots auf also sowohl auf den Klippen, manchmal auch an so kleinen Sandstränden oder irgendwo im Wald. Und dann sind da noch so diese tollen Felsen auch mitten im Wald. Und dann gibt's immer einen kleinen Hafen. Und das ist ja halt nicht so ein Hafen wie hier, wo man dann große bebaute Flächen hat, sondern da kann gerade ein Boot anlegen und direkt daneben ist der Laden. Da muss man sich dann obligatorisch sein Eis holen. Und dann, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis. Ich fand es auch sehr typisch schwedisch, so im Sommer da auf den Inseln zu sein. Und irgendwie, das hat mich extrem positiv überrascht. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Da dachte ich so, ja, ich fahre da mal hin, dann finde ich es nicht so toll, dann fahre ich halt wieder weg. Und das war völlig anders. Das fand ich echt richtig schön.
Den haben wir ja auch in unserem Stockholm-Reiseführer auch mit drin. Obwohl es ja nicht mehr Stockholm ist an sich, aber da haben wir gesagt, das muss einfach mit rein, weil es einfach super, super schön ist. Gab es auch Enttäuschungen, also wo du gesagt hast, ja, okay, diesen Wanderweg, den könnte man sich schon vorstellen, den mit aufzunehmen. Und dann hast du ihn gemacht und danach hast du gesagt, nee, den nehmen wir ganz sicher nicht mit auf.
Ja, da gab es tatsächlich nur einzelne Fälle sozusagen, die so gelaufen sind. Ja, eigentlich das prägnanteste Beispiel ist der Botnia-Läden in der Nähe von Sundsvall, der erst ganz schön anfing, aber dann irgendwie ja, mich gar nicht mehr so mitgenommen hat. Da ging es dann viel über so geschotterte Forstwege mit links und rechts, einfach auch großen Kahlschlagflächen. Und genau, da habe ich so gesagt, nee, da habe ich schönere Ideen, was man damit reinnehmen kann. Aber ich muss sagen, dass das insgesamt wirklich absolute Einzelfälle waren. Da könnte ich viel mehr Fälle aufzählen, die mich positiv überrascht haben. Also zum Beispiel auch hier Skåne, also ich habe ja den Ost-Til-Ost-Läden, also von einem Höhenrücken zum nächsten. Ja, die Lektoren vom Verlag waren etwas verwirrt bezüglich des Namens. Die konnten das nicht einordnen, was das sein sollte.
Also diese Endmoränen von den Gletschern noch, oder? Diese Os, dadurch gebildet.
Ja. Genau, so kenne ich das auch. Zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein sind Osa, ist eigentlich dasselbe Wort, nur mit O geschrieben, eben halt auch so diese Höhenrücken aus den Moränen. Aber tatsächlich ist der Söderosen in Skåne richtig felsig. Also und das ist nochmal was anderes, hat aber einen sehr ähnlichen Namen, was mich auch kurz verwirrt hat. Und das ist zum Beispiel aber auch eine unfassbar schöne Wanderung. Also ganz, ganz im Süden von Schweden, super schöne Laubwälder, gerade im Herbst ein unfassbares Farbenspektakel und super viel Laubwald, einfach schön überall diese Shelter, die halt so typisch sind für den Skåne-Läden und ja auch für andere Waldwanderwege mehr im Süden. Und also fantastisch, kann man wunderschön wandern und wer jetzt nicht die Zeit hat oder doch ein bisschen näher an der Zivilisation sein möchte, für den sind solche Wanderungen einfach ideal. Also das muss man auch sagen, dass es da wirklich auch super tolle Möglichkeiten gibt, auch wenn man ganz im Süden unterwegs ist.
Ich finde es gerade wunderschön, weil so wie du auch gerade jetzt erzählt hast, genau das ist das, wie es auch im Buch transportiert wird. Diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese Freude am Wandern und an den unterschiedlichen Landschaften, die kommt einfach wunderbar rüber. Ja, dein Buch soll ja auch so ein bisschen, also vielleicht so eine Orientierungshilfe sein. Wo könnte man sich jetzt im nächsten Urlaub vielleicht hinbewegen? Jetzt haben wir vorhin schon über Sarek, wir über Rappadalen gesprochen. Es ist natürlich grandiose Natur dort, aber auch schwer erreichbar. Man kommt da nicht so jetzt mal ganz schnell hin, Parkplatz und dann läuft man los, sondern da muss man erstmal ein bisschen länger erstmal hinlaufen und mehrere Tage, bis man überhaupt erstmal vor Ort ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich will auch schon diese einmalige, diese ganz fantastische Fjell-Landschaft erleben, aber vielleicht ist man auch noch nicht so wandererfahren, will so einen guten Einstieg haben, wo man sagt, da kommt man relativ schnell in doch fantastische Landschaften, Fjell-Landschaften. Welche Route würdest du ihm oder ihr da empfehlen?
Da fallen mir mindestens zwei, eigentlich auch noch ein paar mehr Möglichkeiten ein. Über die eine haben wir in unserer letzten gemeinsamen Folge eigentlich schon fast gesprochen. Von Orbisko aus kann man zu der kleinen Hütte Kaschawagestügern gehen. Und dort kann man über einen sehr hohen Höhenrücken rübergehen zur Orbisko-Jaure-Hütte. Das ist eine der Touren in meinem Buch, die ganz vorne mit dabei sind, sozusagen ganz am Anfang kommen. Und das ist sowas ganz leicht erreichbar, weil von Orbisko aus mit einer Übernachtung in der Kaschawagestügern oder auch noch einer zweiten in Orbisko-Jaure, aber dazwischen dann relativ kurze beziehungsweise gut zu gehende Wegstrecken, wo man auch nicht die Möglichkeit hat, sich zu verlaufen. Das ist eine gute Einstiegstour. Und eine sehr, sehr schöne Einstiegstour oder Kurztour im Fjell mit auch einer wunderbaren Aussicht ist von Kvikjok aus auf den sogenannten Prinskühlen. Das ist halt auch unfassbar schön. Ist eine kurze Tagestour, wenn man in Kvikjok ist. Okay, nach Kvikjok muss man auch ein bisschen erstmal kommen. Das ist ja so.
Aber da kann man mit dem Auto hinfahren.
Da kann man mit dem Auto hinfahren, genau. Und da kann man auch gut wohnen. Also da gibt's die große Fjellstation vom STF und es gibt aber mindestens noch einen Campingplatz, wo man wohnen kann, also einen unabhängigen. Und von dort nimmt man einfach, also macht man eine ganz kurze Bootstour nur an den Stromschnellen vorbei und geht dann einfach da einen ziemlich steilen Berg hoch, aber man kann den Pfad nicht verlieren und da das auch von der Strecke her nicht lang ist, ist es auch kein Problem, wenn man ein bisschen langsamer den Berg hoch ist, macht das nichts, weil man hat ja den ganzen Tag Zeit und dann hat man von oben so unfassbare schöne Ausblicke. Also es ist eigentlich unglaublich, weil man kann Richtung Westen, quasi Richtung Sarek gucken und sieht mehrere der großen Sarek-Massive. Und auf der anderen Seite hat Kvikjok einfach unglaublich viel Wasser. Auf der einen Seite kommen die Flüsse aus dem Sarek raus und auf der anderen Seite ist ein riesengroßer See und man sieht die Pauhäuschen von Kvikjok umgeben von diesen wirklich super beeindruckenden Wassermengen und Wassergebilden da, Wasserwelten richtig um Kvikjok rum. Und auf der anderen Seite kann man halt auf diesen, wenn das Wetter ausreichend gut ist, auf die hohen Massive Richtung Westen in Sarek gucken. Und das ist einfach unfassbar schön. Ich denke, das ist eine der am leichtesten zu erreichenden und gleichzeitig schönsten Ausblicke so im Fjell.
Okay, gut. Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Der Untertitel lautet ja 30 Wanderungen, die man im Leben einmal gemacht haben muss. Und diese Form des Titels, dass man etwas machen muss. Das ist ja aktuell bei vielen Verlagen so ein bisschen schwer in Mode. Man muss ganz, ganz viel machen. Ich mag das eigentlich nicht so sehr, weil man ja erstmal gar nichts muss. Aber dennoch die Frage, wenn dich jetzt jemand fragt, welche, sagen wir mal, 4 bis 5 Wanderungen in Schweden sind so einmalig, so besonders sind, dass man sie, wenn man Schwedens Natur wirklich so in der vielleicht auch Gesamtheit erfahren will, gemacht haben sollte, welche sind das? Wo würdest du diesen Wanderer hinschicken?
Also zum ersten kurz vorher gesagt, also den Titel habe nicht ich mir ausgedacht, ja, sondern das ist halt die Reihe vom Verlag und ich finde den Titel eigentlich auch, genau, also so wie du sagst, man muss erstmal gar nichts. Auf der anderen Seite finde ich ihn relativ unhandy, also irgendwie schon alleine diesen Titel auszusprechen, ist einfach ziemlich unpraktisch. Jetzt hatte ich gerade heute versucht, ihn für eine schwedische Freundin ins Englische zu übersetzen, das ist irgendwie noch ungünstiger. Genau, also der Titel ist so, wie er ist. Daran ließ sich auch nichts rütteln. 4, 5 Wanderungen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein, zwei Wanderungen im Fjell dabei sein sollten.
Und ist es der Skjærfjell, ist es dorthin oder sagst du auch, nee, da muss man gar nicht unbedingt sein, es gibt auch andere ganz, ganz tolle Wanderungen.
Der Skjærfjell ist halt auch so eine Sache, der ist da quasi als Tagestour beschrieben in meinem Buch, aber man, wie du schon gesagt hast, man muss halt erstmal hinkommen, entweder über ein Kungsleden, also von Kvikkjokk oder von Salto aus, aber dann braucht man auf jeden Fall jeweils mindestens gute 2 Tage, würde ich sagen, bis dahin. Eher 3. Oder es gibt noch einen Parkplatz, aber auch dann muss man das mit dem Boot und sein Gas. Es gibt verschiedene Optionen, die ich auch alle kurz beschreibe. Aber das ist wirklich nicht so, man ist da und geht gerade noch mal los abends oder so, sondern das ist insgesamt auch eine große Aktion. Ja, der Skjærfjell ist einfach unglaublich schön. Also man kann den schon als eine Wanderung nehmen, aber wenn man beispielsweise zum Beispiel den Prinzkühlen oder so, das wäre im Prinzip auch eine adäquate Alternative, weil man ganz ähnlichen, schon irgendwie anders, aber schon auch irgendwie einen vergleichbaren Blick Richtung Sorek und zu den großen Bergmassiven hat und auf der anderen Seite halt auch so tolle, ja, im Kvikkjokk sind es nicht so direkt vergleichbare Deltalandschaften, aber auch so viel Wasser, was einfach unbeeinträchtigt da lang fließt und die Landschaft schafft und gestaltet. Das ist zum Beispiel, wäre dann, denke ich, auch in vielen Punkten eine ziemlich adäquate Alternative. Und sonst, genau, es ist natürlich schon schön, wenn man eine Weitwanderung im Fjell machen kann, ob es der Kungsleden ist oder Palilantaläden oder da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne, kürzere Alternative, die heißt Treparks Mötet, also wo sich die 3 Nationalparks treffen, Sorek, Padjelanta und Stora Sjöfallet. Und das ist sozusagen so ein bisschen wie eine Langtour, aber in kurz. Und also das macht man so in 3-4 Tagen. Und da bekommt man auch super schöne Einblicke so von verschiedenen Fjellorten, also wie es im Fjell so sein kann. Man guckt da ganz viel auf Acker, auf dieses große Bergmassiv und hat aber auch so ein kleines Hochtal und am Anfang und am Ende den großen See. Also das ist zum Beispiel so eine total schöne Tour, die man alternativ machen kann, wenn man nicht so viel Zeit hat. Genau, dann muss natürlich, wenn man was Repräsentatives haben will, unbedingt irgendwas mit Wald dabei sein. Also auch mit den größeren Nadelwäldern, also etwa Bergslachsläden oder ich habe noch einen völlig unbekannten Weg mit drin, den Ürskogsläden in Westernorrland, also ziemlich weit im Norden. Also wer wirklich gar keine anderen Wanderer treffen will, niemals und auch sonst am besten gar keine Menschen, der kann da wandern gehen. Das ist unfassbar. Das ist so eine alte Landschaft. Alles sieht so ein bisschen nach Astrid Lindgren aus, aber so diese alten, so wie bei Michel oder so, also Emil. Und es sind einfach so viele verfallene Höfe und dazwischen große Wälder. Da ist einfach wirklich gar nichts los. Also wer sowas mag, der ist da gut aufgehoben. Oder sonst sowas wie Bergslagsläden, der einfach eine sehr gute Infrastruktur hat mit ganz vielen Sheltern und überall ausgeschilderten Trinkwasser und so und zusätzlich noch Seen, also wo man schön eine längere Waldwanderung machen kann, ohne sich groß viele Pläne zur Infrastruktur oder so machen zu müssen. Und dann würde ich auf jeden Fall was mit Küste nehmen. Persönlich würde ich auch ein bisschen Högerküsten bevorzugen, einfach weil es so beeindruckend ist, aber natürlich gerade die Westküste von Gotland ist halt auch extrem beeindruckend. Bohuslän, auch eins meiner Lieblingsgebiete, da kann man auch wunderschöne Touren direkt am Wasser machen, auf jeden Fall. Und dann hat man quasi die Wahl, ob man dann noch irgendwas machen möchte, wo man sich spezielle Natur angucken möchte, wie vielleicht auf Öland oder so. Oder, oh, was auch noch eine richtig gute Sache ist, ist der Schinnekülle, also am Vänern. Das ist auch eine
die Plateauberge.
Super gute, genau, über die Plateauberge hattest du ja auch eine Folge gemacht. Und das ist aber so eine Wanderung, würde ich behaupten, dass die in Deutschland komplett unbekannt ist, hat noch nie einer was von gehört, jedenfalls die meisten nicht. Und eine super gute Wanderung. Also da kommt echt so ein Naturreservat nach dem anderen, eins ist schöner als das andere. Und man kann zwischendurch noch irgendwo gut essen oder sich auch feste Unterkünfte suchen, die nicht weit sind, dann vom Weg entfernt oder so. Also das ist zum Beispiel sowas, was ich auch völlig unterschätzt hatte, was auch viel, viel schöner ist, als ich gedacht hatte.
Okay, also ich, wenn ich jetzt einen Strich drunter ziehe, man muss es einfach so machen wie du, ganz, ganz oft nach Schweden und ganz, ganz, ganz viel wandern, um alles Schöne zu erleben. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Sonja, für die Einblicke und eben auch für das Buch, das du uns da geschenkt hast. Dieses Buch von Sonja Klemich, Schweden, 30 Wanderungen, die man einmal im Leben gemacht haben muss. Vom Fjell bis zu den Küsten Ölands, ist jetzt im Droste Verlag erschienen, hat 190 Seiten und kostet 18 Euro. Du kannst dieses Buch auch gewinnen, dazu aber gleich noch mehr. Ich will noch eine Sache ankündigen, denn du hast auch eine kleine Homepage gebastelt, Sonja, wo man vor allem ganz viele Bilder auch von dir sehen kann, auch einige Texte lesen kann. Aber ich glaube, es ging dir sehr um die Bilder, um einfach so ein bisschen hineinzuschnuppern in verschiedene Landschaften. Diese Homepage, die betrifft nicht nur Schweden, sondern prinzipiell Skandinavien, heißt auch wandern-in-skandinavien.de. Auch diesen Link zu Sonjas Homepage findest du in den Shownotes. Schau gerne mal rein. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder. Und dann noch ein weiteren Hinweis, gerade wenn man sich so ein bisschen einschätzen möchte, was ist denn überhaupt das Passende für mich in Schweden? Welcher Wanderweg, welche Wanderroute ist die passende für mich? Dann mach einfach einen Test, denn Sonja hat auch einen kleinen Test entwickelt. Welcher Wandertyp bist du? Der wurde von ihr erstellt, findest du auch bei der Rezension zu diesem Buch auf elchkuss.de. Dort gibt es auch einen Link zu diesem Test. Den kannst du gerne machen und dich dann vielleicht ein bisschen besser einordnen, einschätzen, um dann zu wissen, okay, ich gehe in den Sarek, in die große Wildnis oder eben doch auf die Tageswanderung im Stude Mosse. Ja, das Buch. Vielen Dank an den Droste Verlag an dieser Stelle. Dieses Buch kannst du nun gewinnen. 3 Exemplare hat der Verlag uns zur Verfügung gestellt. Was musst du tun? Ganz einfach, schreibe einfach in die Kommentare, egal ob du bei Spotify diesen Podcast hörst. Dort kannst du einen Kommentar hinterlassen, du kannst bei Podigy einen Kommentar hinterlassen oder du kannst auch eine Mail an elchkuss@elchkuss.de schreiben. Ein kurzer Kommentar, eine kurze Mail und schreibe, wo in Schweden du mal unbedingt wandern möchtest und warum auch genau dort. Das bis zum nächsten Sonntag, dann bist du im Lostopf dabei. Die Gewinner werden dann schnellstmöglich benachrichtigt. Ja, damit sind wir am Ende. Ich danke dir, Sonja. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Du gehst jetzt bald wieder nach Schweden oder den Norden. Was steht da auf dem Programm?
Ja, jetzt im März ist ja Vorwinter in Lappland. Und jetzt ist eine kleine, ich sage immer Skiwanderung, weil alle anderen Begriffe verursachen irgendwie Missverständnisse. Also eine kleine Skiwanderung von Hütte zu Hütte angesagt mit ein paar schwedischen Freunden.
Das klingt spannend und auch nach Abenteuer. Ja, ich wünsche dir viel Freude, viel Sonne. Die Tage sind ja jetzt schon deutlich länger und der Schnee liegt trotzdem noch herrlich, der Vorwinter. Ja, viel Freude damit und vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Und dir wünsche ich dir auch eine wunderschöne Woche, schönen Sonntag heute noch und dann eine tolle Woche. Ha det så bra. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.